Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein kleines bisschen um, dass ich nicht Ihnen meine Gäste vorstelle, sondern dass wir gleich im Gespräch darauf eingehen, was die vier machen. Ich sage aber trotzdem nochmal, schön, dass Sie da sind. Und mein Name ist René Wagner, ich moderiere die Veranstaltung. Es geht um das Thema Hörbuchstreaming. Vor- und Nachteile für den Nutzer, Vor- und Nachteile für die Produzenten. Sie sehen auch schon die Gäste dort angeschrieben und nee, in der Reihenfolge habe ich es nicht geschafft. Ganz rechts Johannes Ackner, der zuerst genannt ist, dann die Frau Pfeiffer von Sagauer Egmont, dann der Sebastian Probert von Maritim und John Ruhrmann von Bookwire. So, ich setze mich hier auf den Sitzwürfel, denn meine Gäste sind die Hauptpersonen. Ja, wir müssen mal ganz kurz klären. Ich hatte vorhin ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe mit einer recht jungen Dame gesprochen, die meinte, sie hätte sich letztens Hörbücher runtergestreamt. Ich lasse das so stehen und einige haben auch schon schön gegrinst sozusagen. Was ist Streaming überhaupt? Wer mag das mal ganz kurz erklären? Es hat nichts mit Downloaden zu tun, mit Runterladen zu tun.
Streaming ist eine Darreichungstechnologie von Medieninhalten. Und wir reden hier, glaube ich, über Hörbuch-Medieninhalte, also die nicht dauerhaft heruntergeladen werden, sondern grundsätzlich eben kontinuierlich gestreamt werden und dabei konsumiert werden. So ganz stimmt das aber nicht. Also es gibt, ich glaube, es werden viele Dinge auch als Streaming bezeichnet, die durchaus heruntergeladen werden, in diversen Blöcken gehört werden und dann wieder gelöscht werden. Das ist also im Vergleich zum Download to Own, so wie wir ihn in der Branche nennen, wo der Konsument tatsächlich ein Hörbuch bezahlt, die Datei quasi und das damit verbundene lebenslange Hörrecht miterwirbt, ist dieses Streaming eine mehr flüchtige Art des Konsums, würde ich sagen.
Eine flüchtige Art des Konsums.
Genau, aber rein technisch weiß ich gar nicht, wie es funktioniert, aber man kann Streaming ja auch offline verfügbar machen. Das heißt, für den Nutzer ist es gar kein anderes Gefühl, ob man jetzt offline streamt oder sich was runterlädt.
Also downloaden im Sinne von, dass die Datei wirklich runtergeladen wird, sie ist dann da, sie kann man abspielen. Genau. Und das Streaming läuft eigentlich so, dass immer so päckchenweise geladen wird, abgespielt wird, ganz, ganz schnell. Und wenn das zu Ende geladen ist, dann kann man es eben auch dauerhaft erstmal verfügbar machen. Und das ist dieses Offline-Verfügbar-Machen. Okay, aber das wollte ich nur mal ganz kurz klären, weil einfach ja viele das gar nicht kennen. Und wir haben vor ein paar Jahren hier gesessen und haben über das Thema Downloads gesprochen. Wie wichtig werden Downloads für den Hörbuchmarkt? Jetzt reden wir über das Thema Streaming. Und das ist ja nicht jung, das Thema. Das ist ja auch schon etwas älter. Kann jemand von euch, von Ihnen sagen, wo sozusagen die Zäsur war, der Knackpunkt war, da ging es richtig los? Jeder für sich.
Also ich glaube, für die Masse hat sich so angefühlt, als die drei Fragezeichen dann streambar waren. Ja, dann war es plötzlich Mainstream, würde ich sagen. Wir für uns haben schon Jahre zuvor gestreamt. Also ich glaube, der Maritim-Katalog war von Anfang an immer verfügbar zum Streamen. Wir waren, glaube ich, mit die Ersten. Und heute fühlt sich so an, dass uns die Portale auch so ein bisschen danken, weil wir sehr häufig auf irgendwelchen Startseiten stattfinden und entsprechend dann auch charten. Ja.
Johannes Ackner von Buchfunk, ihr habt auch ganz am Anfang schon sehr viele Experimente gemacht. Stichwort Vorlesernet, ein Portal für den Download von Gratis-Hörbüchern.
Ja. 2003 war das auch ein großes Ding, kostenlos Hörbücher verfügbar zu machen. Heute interessiert das die Leute nicht mehr so sehr, obwohl immer noch einige hunderttausend Leute im Monat das Portal besuchen. Ja, aber so als Hörbuchproduzent sind das einfach verschiedene Wege, die Hörbücher an den Mann zu bringen. Ja, ob das jetzt auf CD ist, ob das jetzt à la carte Downloads sind, die tatsächlich immer noch eine Rolle spielen, ob das der Verkauf über Hörbuchabonnements ist, wie es zum Beispiel Audible praktiziert seit vielen Jahren, oder ob das eben Streaming ist. Ist uns als Produzent ja erstmal wurscht.
Ich habe auch angespielt auf eure Experimente, zum Beispiel in Richtung Apps. auch über Apps Hörbücher verfügbar zu machen.
Genau, also wir haben da, sind da verschiedene Wege gegangen, haben verschiedene Sachen ausprobiert. Uns fehlt natürlich so ein bisschen da der Wumms, sage ich mal, weil wir kein Konzern sind. Wir können also nur das spielerisch oder so meandernd irgendwie angehen. Also wir verkaufen also tatsächlich auch Hörbücher über einzelne Apps. Wir hatten so lange Hörbücher wie die Bibel zum Beispiel produziert. Die kann man dann auch mit einer Bibel-App sich sozusagen runterladen. Das ist ja so eine Grenzfläche. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Streaming? Besitze ich dann tatsächlich die Dateien? Nein, besitze ich nicht, weil wenn jetzt iOS von 10 auf 11 plötzlich umspringt und dann die Leute wie verrückt bei uns anrufen und sagen, das geht nicht mehr, ich habe ja aber irgendwie 20 Euro bezahlt. So, das ist also so, das wabert, das entwickelt sich, da kommt ständig irgendwie was Neues und wir probieren das einfach aus.
John Roman, du hast schon das Mikrofon in der Hand.
Also, du hast ja gefragt, wann bei uns der Moment war, wo Streaming relevant wurde. Also, wir haben schon ganz lange über Streaming nachgedacht. Dazu muss man wissen, also Bookwire ist eine Firma, die Digitalvertrieb für Verlage organisiert. Also für E-Books, Audiobooks und auch für Print-on-Demand-Produkte. Das heißt, unsere Verlage haben auch ein Begehren, überall präsent zu sein. Und Streaming, die reichweitenstarken Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer, Napster auf eine gewisse Art und Weise oder neue Player wie BookBeat, die sind eigentlich alles eher Flat-Subscription-Anbieter, das heißt, man zahlt einen festen Betrag im Monat und kann dann unbegrenzt Medien konsumieren. Viele davon kommen aus der Musikbranche. Also, und Spotify ist ja ganz klar ein Musikportal, so fühlt sich's auch an. Aber die Reichweite ist so groß geworden mit der Zeit, dass unsere Verlage sich immer mehr gefragt haben, sollen wir da jetzt reingehen mit unseren Produkten oder nicht? Und wir als Vertrieb sind irgendwann davon abgekommen, Dinge moralisch zu bewerten, sondern zu sagen, wenn unser Verlagskunde einen Wunsch hat, dann müssen wir den auch bedienen können. Und wir müssen dafür auch Technologien zur Verfügung stellen, die das sinnvoll nutzen können. Weil es gibt ein Value Gap, wenn man das nicht richtig macht, dann verdient man auch nicht so viel Geld gegebenenfalls im Streaming. Das ist natürlich eine Bedeutung, wie teuer dort Produkte angeboten werden können. Aber es sind einfach hervorragende Portale, wo man mit Playlisten-Marketing viel machen kann. Man kann viel am Kunden machen und es ist nun mal ein Megatrend. Dagegen stemmen wird schwierig. Systeme finden, damit technisch umzugehen und vielleicht auch von der Filmindustrie zu lernen, dass ein Film vielleicht erst im Kino läuft und dann auf DVD oder wie auch immer oder als Download rauskommt und am Ende irgendwann mal im Free TV erscheint. Scheint es doch sinnvoll zu sein, solche Dinge auch auszuprobieren und zu sehen, ob ich damit längere Produktlebenszyklen hinbekomme. Ich kenne fast nur noch Leute, gerade im Kinderbereich, die, wenn sie mit ihren Kindern in Urlaub fahren, Hörbücher über ihre Spotify-Accounts hören und das ist super bequem. Das ist eben so. Wir müssen nur sehen, wie wir das machen, wie es vergütet wird. Es ist eine Riesenchance in einem Riesenreichweitenmarkt.
Da kommen wir auch gleich zu, aber das knüpft schön an. Frau Pfeiffer, genau, Sie stehen für Saga Egmont und Saga Egmont startet oder hat jetzt auch ein Experiment gestartet.
Also ich bin nicht der Beste zu fragen, wie es historisch ist, wie es historisch aussieht in Deutschland, weil wir sind nicht so lange hier in Deutschland gewesen. Wir sind aus Dänemark, deswegen ist mein Deutsch auch ein bisschen komisch. Wir sind im Regel im Saga Egmont auf jeden Fall auch für Streaming. Wir finden auch die verschiedenen Möglichkeiten spannend. Wie kann man die verschiedenen Möglichkeiten ausnutzen? Wie kann man das beste Lebenslauf für Titel machen? Auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich immer, wir wollen immer da sein, wo die Kunden sind. Und wir wollen auch einfach die besten Bedingungen machen für unsere Autoren. Wir schauen natürlich richtig viel nach Skandinavien. Und da ist Streaming ja eine ganz andere Geschichte. Also Streaming hat ja alles übernommen da. Das sind fast nur Streaming-Modelle zurück. In Schweden hat Storytel, BookBeat, Nextory alles übernommen. Und wir haben da auch richtig gute Bedingungen bekommen für unsere Autoren. Da haben wir günstige Abrechnungsmodelle auch. Das ist auch für uns wichtig, dass wir die Autoren dann damit glücklich machen können.
Da reden wir gleich noch extra drüber, was das auch bedeutet für die Produzenten. Ganz kurz zu den Inhalten. Was für eine Erfahrung machen Sie, ihr alle sozusagen? Sind alle Hörbücher abrufbar? Welche Genres dominieren? Gibt es da schon Erkenntnisse? Deckt sich das mit dem normalen Buchmarkt, die Hörbuch Genres sozusagen? Ist es der Krimi, der Klassiker oder sind es die Kinder? Wie sieht's aus?
Also unsere Strategie ist, dass alles ist verfügbar, überall verfügbar. Auf jeden Fall, das wollen wir immer machen. Wir sind offen für andere Methoden, Modelle, aber eigentlich wollen wir überall verfügbar sein. was gut läuft, Krimis natürlich, aber Frauenliteratur, Romance auf jeden Fall, Erotik, sehr gut. Ja, das kann ich zugeben. Das ist denn irgendwie, wenn Leute zu Hause sind, haben die anderen Verkaufsmünster, als wenn die im Buchhandel sind.
John, du hast genickt, speziell beim Stichwort Erotik. Stimmt das so?
Also, jetzt hast du mich auch aus dem Konzept gebracht. Ich wollte sagen, dass bei uns ist es interessanterweise Sprachlernbücher. Da haben wir, auf diesen Playlisten haben wir die meisten Abonnenten. Jetzt zurück zum Genre, was besonders gut funktioniert. Also wir haben natürlich festgestellt, dass natürlich die erfolgreichen Bücher, die generell im Markt sehr bekannt sind, auch gut funktionieren. Es gibt eine starke Tendenz auch zum Kindermaterial, also zum Kinderhörspielen und Kinderhörbücher. Aber da an der Stelle will ich auch sagen, es ist schon auch berechtigt, von den Content-Inhabern darüber nachzudenken, wann sie das machen. Weil wenn ich jetzt einen absoluten Top-A-Plus-Megatitel am ersten Tag auch ins Streaming gebe, so wie das viele machen, wie zum Beispiel Saga Egmont, was eine absolut okaye Strategie ist, dann kann das heutzutage schon deine teuren Download-to-Own-Abverkäufe, die du vielleicht für 20 Euro verkaufst, kannibalisieren. Also das glaube ich schon, wenn das da am ersten Tag so verfügbar ist. Deswegen halte ich die Art und Weise, wie man damit umgeht, zu welchem Zeitpunkt man wo veröffentlicht, für eine alternative Strategie. Nicht für die Strategie, aber für die alternative Strategie, die man nutzen sollte, um sich nicht als Verlag selber in die Parade zu fahren.
Dann frage ich gleich mal die Produzenten, die Verleger. Merkt ihr das, dass es Sinn macht, bei unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Titel zu unterschiedlichen Zeiten zu platzieren?
Also bei uns nicht. Also wir versuchen immer alles auch gleich überall verfügbar zu machen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Aber das kommt auf das Programm des einzelnen Verlages an. Da wir jetzt keine so großen Publikumstitel haben, spielt das, glaube ich, für uns auch nicht so die große Rolle.
Bei Maritim wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Das ist der größte Hörspielkatalog, ne?
Ist es mittlerweile. Zu deiner letzten Frage noch. Ich glaube, grundsätzlich macht Sinn, alles digital verfügbar zu machen. Es gibt ja die Longtail-Theorie, dass jede noch so kleine Nische Interessenten findet, die dann auch gestreamt werden oder downgeloadet, was auch immer. Das trifft zu, nur natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen. Also es gibt keinen Titel bei uns, der nicht gestreamt wird, so unbekannt klein, was auch immer er sein mag, aber Marken wie Sherlock Holmes, wie Batman, wie Star Trek, die bei uns ja stattfinden, haben natürlich ganz andere Umsätze als kleinere Geschichten.
Ne? Bei euch stelle ich aber schon fest, dass nicht alles gleich bei allen Plattformen erscheint. Also der Unterschied ist schon
das
da.
Das liegt aber nicht an uns, das liegt an dem Kampf der Portale untereinander. Jeder versucht natürlich, Abonnenten zu sich zu ziehen und das geschieht durch Exklusivitäten. Und wenn uns Apple Music anfragt, ob wir zum Beispiel wie heute die Jules Verne, also die neuen Abenteuer, das Phileas Fogg, wenn die das eine Woche eher haben dürfen, dafür wird es auf der Startseite platziert, sagen wir natürlich gerne zu. Und das gibt es auch bei Spotify, das gibt es auch bei Napster, Deezer. Diese Kooperationen werden immer häufiger, weil der Kampf um Abonnenten ziemlich hart ist.
Ich wollte auch nur sagen, dass ich habe nicht so viel Angst vor dieser Kannibalisierung. Wirklich nicht. Ich sehe Streaming als einen Zusatz zu was wir sonst haben. Ich finde auch wir sehen auch, dass die Kunden bei die Streaming-Portale, die sind anders als die Kunden beim die Download-Portalen. Also deswegen sehen wir es als eine Möglichkeit, neue Kunden zu bekommen, dass die Kunden auch Hörbücher entdecken durch neue Plattformen und neue Dienste, wo die sonst nicht die Hörbücher finden würden, also normalerweise. Deswegen Kannibalisierung, da glaube ich nicht so.
Also was ich bestätigen kann, ist, dass die Leute, wenn sie die Flatrate ja eh schon bezahlt haben, experimentierfreudiger sind und auch mal Titel probieren, die sie sonst wahrscheinlich gar nicht in Betracht gezogen hätten. Wo ich widersprechen muss, ist, dass es ein Zusatz ist. Inzwischen ist Streaming bei uns Hauptumsatzquelle und CDs sind Zusatz. CDs sind für die Fans, die sich sonst aufregen würden, gibt es halt alibimäßig dann irgendwie ein paar CDs, aber der Hauptumsatz ist digital bzw. Streaming.
Wir müssen leider weitermachen, genau. Deswegen ganz kurz mal zu den Zahlen, Daten, Fakten, warum Streaming immer wichtiger wird. Ich habe mal ein paar Zahlen hier eingebaut, auch dankenswerterweise durch Mithilfe von Herrn Rohrmann, aber auch Zahlen von BMVI. Deswegen gehen wir auch gleich mal speziell auf Bookwire ein. Also, Musikstreaming seit 2013, es geht immer weiter hoch. 2017 56 Milliarden. In Musikstreaming ist aber auch Hörbuch mit drin, ist das richtig? Ja. Und das ist eigentlich noch so ein Knackpunkt, dass das Hörbuch nicht so richtig ausgewiesen wird. Kann das sein? Es schwimmt immer so mit als Musik.
Gut, es sind Musikplattformen, die sich aber trotzdem teilweise sehr darum bemühen, Hörbuch und Hörspiel gut darzustellen. Ja, da drin verstecken sich auch die gesprochenen Inhalte, wie sie die Musikbranche nennt. Ja, also nicht gesungene, nicht musizierte, sondern gesprochene Inhalte. Europa ist auch letztendlich zum Beispiel als sicherlich bekanntestes deutsches Hörspiellabel, gehört zum Sony-Konzern, zu Sony Music, was damit auch ein Musikthema ist und findet dadurch auch sehr erfolgreich dort statt. Ja, also das Ganze geht nach oben, weil es so viel Reichweite hat, es ist eine riesengroße Plattform. Ich glaube, niemand hat jetzt heute einen Zweifel daran, dass die Plattformtechnologie, die viele Nutzer hat, natürlich auch einen Markt darstellt für die Inhalte, die Publishing-Branche erzeugt. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man eine solche Entwicklung hat, muss man sich eben entscheiden, mache ich es? Und wenn ich es mache, habe ich auch die richtige Technologie, um es zu machen. Das ist unsere Meinung. Denn es bietet noch viel mehr Chancen, das will ich unbedingt noch sagen. Es gibt Dinge, die man mit Streaming-Plattformen machen kann, die man mit anderen Klassenhändlern nicht machen kann. Man kann eigene Playlisten anlegen, man ist also sehr viel näher an seinem Kunden. Man kann eigenes Empfehlungsmarketing machen. Man kann deshalb sich, ich sage mal, die Social Media Dinge mit diesem Geschäftsmodell viel leichter verknüpfen als mit anderen etwas starreren Systemen. Das sind die Chancen, die es bietet, alles zu seinem Preis. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Unternehmen, das heutzutage Hörinhalte herstellt, sich nicht intensiv damit beschäftigt, um diese Technologie zu beherrschen. Weil sie ist da, sie wächst und wird immer stärker und hat in der Musikbranche auch zu einem Wechsel, den auch hier Sebastian beschrieben hat, geführt. Streaming ist der wesentliche Umsatzanteil. Man kann sich das ist auch ein anderes Slide, vielleicht lasst uns noch echt anschauen, wie Download-to-Own einfach zum unrelevanten Teil des Digitalumsatzes wird. Das ist allein schon, wie viel Digitalumsatz die Musikbranche heute macht und wie viel davon noch physisch ist. Die haben auch eine andere Ladensituation als die Buchbranche. Man kann nicht alle Analogien ziehen. Also bitte nicht uns jetzt schlachten, wenn wir Musikbranchen-Sachen hier zeigen, aber sie geben zumindest einen Aufschluss dazu, was passiert in dieser Branche. Und hier sieht man diesen, was ist das, rosa, grau, keine Ahnung, das Ding, das da immer größer wird und am Ende auf 70 Paar zerquetscht steht, das ist der Streaming-Umsatzanteil jetzt im Moment in der Musikbranche. Das heißt, es ist ein Megatrend und ich habe mich persönlich als Unternehmer dazu entschlossen, mich nicht mehr gegen einen Megatrend zu stellen, sondern versuchen, wie man damit umgeht. So, das ist es.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort.
Ja.
Ja. Ich springe mal ganz kurz zu einer Sache hier, nämlich was den Ausblick betrifft. Schauen wir mal bitte nochmal da drauf. Da habt ihr als Unternehmen versucht, das darzustellen, wie könnte sich das entwickeln in der nächsten Zeit?
Ja, ganz schön provokant, oder? Also, ja. Das ist von einem Flyer von uns, wo wir diese Streaming-Technologie beschreiben. Das ist eine Prognose auf unserem Katalog, wie wir im Moment mit unserem Hörbuch umsetzen, was wir erfahren. Und das hat uns auch nach einer langen Phase der skeptischen Betrachtung des Ganzen einfach dazu geführt, hey, das ist so interessant, was man da tun kann. Es geht auch viel um Verwertung. Aber wir haben einen Hörbuchmarkt in Deutschland, der von einem Player hervorragend entwickelt wurde, von Audible, Hörbuch-Download-Markt. Ich bin immer im Digitalen jetzt nicht im Physischen. Die haben einen super Job am Konsumenten gemacht und haben das sehr stark entwickelt. Hier gibt es jetzt eine andere, neue Opportunity und es bewegt sich was. Es ist irgendwie interessant. Man muss es sich anschauen.
Ja. Wie sieht Saga Egmont die weitere Entwicklung? Auch in Bezug auf Backbeat, ja.
In Bezug auf unser Backlist? Oder?
Genau.
Ja, genau. Also unser Backlist performt sehr gut bei Streaming. Das ist wirklich, das ist gerade wie Sie auch vorhin meinten, wenn wir Streaming, unser Produkten bei Streaming-Modelldienste anbieten können, dann haben die mehr Lust auf mehr Konsum, ja. Also da hat man ein Flatrate, schon bezahlt und kann man all you can eat irgendwie benutzen. Und das wissen wir auch, wenn wir am Buffet sind, da nehmen wir ein bisschen zu viel vielleicht, ja. Und das ist dann gut für unser Backlist. Wir haben schöne Titel, die dann plötzlich neue gehört werden. Und das ist doch toll auch fürs Literatur, dass alte Titel, schöne Klassiker und sowas werden plötzlich wieder gehört, weil die Kunden können es neu entdecken und können sich das leisten, weil es
Können quasi darauf zugreifen, weil obwohl es das als CD gar nicht mehr gibt. Genau.
Eben, ja.
Jetzt muss ich aber mal die Produzenten fragen, ist denn alles so rosig im Bereich Streaming oder wünscht ihr euch nicht doch auch vielleicht mal eine andere Vergütung? Wie sieht das aus mit der Vergütung? Ist das immer noch so, dass man pro angehörtem Track im Promille-Bereich Cent bekommt?
Gut, der Digitalmarkt war schon immer ein Massenmarkt. Ja, mit einem Hörspiel braucht man da nicht anfangen, aber ab einer gewissen Relevanz merkt man es dann doch. Die kritischen Punkte wollte ich vielleicht noch sagen, die Hörgewohnheiten haben sich geändert. Also ich stelle es bei mir selber auch fest, in der Musik, ich hatte früher einen ganzen Sommer lang eine Lieblings-LP. Ja, die habe ich einen Sommer lang gehört. Beim Download war es vielleicht mal einen Monat. Und jetzt im Streaming, ich freue mich jeden Freitag auf die Neuveröffentlichung und die höre ich dann, den Freitag über höre ich mir irgendwie wie heute das neue Stone Temple Pilots Album an. Morgen habe ich schon wieder ein ganz anderes Album, das mir gefällt. Also die Situationen oder Reisen, die ich tue, habe ich dann ganz kurzfristig irgendwie so einen Bezug, der früher viel länger gereicht hat.
Ich reiche die Frage weiter an den Johannes Ackner. Ja. Du engagierst dich ja sehr auch in der IG Hörbuch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und dort gibt es ja durchaus auch kritische Stimmen zum Thema Streaming.
Ja, bestimmt. Die kenne ich jetzt aber nicht so aus dem Hut. Nein, es ist grundsätzlich, würde ich sagen, die Menschen sind ja bereit, 10 Euro im Monat erstmal in den Pott reinzuzahlen. Das ist ja nicht wenig Geld, das muss man auch sehen. Also man schimpft immer über diese geringe Vergütung, wenn man dann hört, irgendein Musiker XY kriegt für 1 Million Streams nur 100 Euro oder so. Das sind so die Geschichten, die durchs Internet wabern. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein Abonnent von Spotify im Jahr 120 Euro tatsächlich erstmal in diesen Pott reinzahlt. Und das finde ich ist eine Menge Geld. Das ist mehr als früher durchschnittlich für CD-Medien überhaupt ausgegeben worden ist. Die Frage ist dann, wie wird das verteilt und ist das möglicherweise auch ein Problem, was die Musiker dann mit ihrem Label haben, die mit den Major-Labels, weil sie einfach, ich sag mal, beschissene Verträge hatten und einfach dort abgespeist werden. Wir für uns haben das Gefühl, dass die Sache fair vergütet wird. Also für uns bleibt also tatsächlich genügend übrig. Der Vorteil vom Hörbuch ist natürlich auch, dass es oft relativ lang ist und natürlich das Hören eines Hörbuches von 3, 5, 10 oder 100 Stunden natürlich dann auch entsprechend tatsächlich Umsatz bringt. Aber ich möchte mich eigentlich nicht in den Reigen der Kläger da einreihen.
Wie sieht es aus für die Kunden? Weil man hört ja auch, dass es eben Sinn macht, ein Hörbuch, weil es so lang ist, das eben auch in ganz, ganz viele Tracks zu unterteilen. Da habt ihr, glaube ich, auch ein automatisches Tool, was das macht. Was aber dazu führt, auch gerade in Deutschland, wo es doch noch sehr, sehr viele Stellen gibt, wo man dann zum Beispiel mit Mobilfunk nicht so toll versorgt ist, wenn man unterwegs ist, dass man dann vielleicht den Anfang laden konnte, aber dann nicht den Rest laden kann, weil man plötzlich im Edge-Bereich ist oder wie auch immer. Also da gibt es auch immer mehr, auch die sagen, Mensch, Streaming ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ja, dann muss man sich offline verfügbar machen.
Vorher. Aber im Voraus?
Ja, man muss halt ein bisschen planen. Die CD muss ich auch einstecken, sonst kann ich sie auch nicht hören. Ne?
Okay. Ja, hier haben wir noch eine Grafik. John, magst du was dazu sagen?
Ja. Okay. Das ist aus einer Broschüre von uns, wo wir versuchen aufzuzeigen, dass Streaming tatsächlich Umsatz bringt für die Verlage, die sich dafür interessieren und sagen, wir haben einen positiven Ansatz in diese Richtung, wir wollen das ausprobieren. Und das zeigt im Prinzip zwei Schritte bei uns auf, die passieren, wenn ein Verlag ins Streaming geht. Das ist auch tatsächlich so gebenchmarkt. Wir haben einen entsprechenden Umsatzanstieg beim Eintritt, aber das Entscheidende ist, wie eben das Medium geschnitten ist. Das ist eine sehr technische Sache. Also es ist sehr schön, wenn ein Hörbuch kapitelweise auf der CD ist, als Track-Indice. Das ist ja total logisch, würde ich auch so machen. Und Kapitel 1 ist eine ID, Kapitel 2 ist eine ID und so weiter. Und das gibt teilweise sehr, sehr lange Tracklaufzeiten. Also man hat 17, 18 Minuten vorgelesen am Stück. Jetzt haben die Streaming-Plattformen, wie gesagt, sie sind aus der Musikbranche, die Logik, ähnlich wie ein Radio. Wir vergüten titelweise. Ja? Und wenn die Titel sehr lang sind, dann kriegt man eben das gleiche Geld dafür, wie wenn der Titel sehr kurz ist. Und deswegen macht es Sinn, eben diese Tracks etwas kürzer zu fassen. Und das stellt Hörbuchverlage und Hörspiellabels vor große Probleme, weil die haben riesengroße Backkataloge und das ist alles so lang geschnitten. Und wir haben da eben etwas programmiert. Das ist ja wirklich an einem Nachmittag die Idee entstanden. Kann man auch einfach unserem technischen Team danken, die da sofort auch eingestiegen sind. dass eben das bei uns automatisch prozessiert wird. Also wenn die Dinger bei uns im System sind, dann wird das von uns an einer logischen Stelle geschnitten. Das ist auch so ein digitales Ding, wenn man nämlich da einfach reinschneidet, kann es mal so klick machen und das ist nicht schön fürs Hörerlebnis. Und das ist diese Technologie, die es bei uns eben da gibt und das bringt dann Verlage dazu, es auch mal auszuprobieren. Weil ich will es immer wieder betonen, das ist kein Monomarkt, es gibt nicht nur Streaming, es gibt auch viele andere tolle Anbieter, es gibt die Tolino Allianz, es gibt Audible, es gibt BookBeat, es gibt dominante, weniger dominante Anbieter. Es ist gut, finde ich, wenn der Konsument auch wählen kann. Nicht jeder will einen Spotify-Account, ja, muss man auch sagen.
Deswegen gehen wir gleich zum Ausblick über, weil jetzt die Zeit drängt. Direkt bei Ihnen die Frage, was schätzen Sie, ihr könnt ja auch schon mal drüber nachdenken, was ihr sagen würdet, wie hören wir Hörbücher in 10 Jahren? Was kommt nach Streaming? Kommt da schon irgendwas Neues?
Also ich muss wieder so meine Erfahrungen aus Skandinavien hier reinholen. 10 Jahre, das sind zu weit weg. Also darüber können wir nicht reden. Die Sachen gehen zu schnell dafür. Also ich kann mich nicht dafür klug machen. Aber ich kann sagen, dass wir sind, im Streaming sind wir ein bisschen weitergekommen in Skandinavien. Und ich glaube, es kommt... Also die gleichen Modelle werden auch hier ganz schnell übernehmen. Vielleicht auch schneller, als wir so richtig denken. Und ich muss auch zugeben, ich komme aus einem Verlag und versuche die besten Bedingungen für meine Autoren zu schaffen. Die skandinavischen Modelle sind auch richtig toll für uns als Hörbuchverlag, weil wir nicht unser Produkten werden nicht als Nebenprodukten bei die Musikdienste gemacht, die wir BookBeat, da hier in Deutschland jetzt im Herbst geöffnet hat, die behandeln unsere Hörbücher wie diese Top-Produkten. Ja? Also das ist der einzige Produkt, was die haben. Das ist toll.
Danke. Die beiden Herren haben jetzt leider nur noch einen Satz übrig. Schafft ihr das?
Gut, also Prognosen schwierig, 10 Jahre. Ich behaupte mal, Streaming ist unumkehrbar. Also wenn man einmal quasi die Pandora-Box geöffnet hat und für 10 Euro alles haben kann, wird sich, glaube ich, der Konsument nicht mehr freiwillig zu Downloads, CDs, was auch immer, zurückbewegen wollen.
Johannes?
Da hat er recht. Streaming, ja, auf jeden Fall. Es wird nur immer bequemer werden. Ich glaube, der Zugang zum Streaming, das wird vielleicht noch was sein, was man einfacher gestalten kann in der Zukunft. Aber ich glaube auch, dass diese Flatrate-Modelle die Sache übernehmen werden, auch in den nächsten Jahren. Ich sehe da auch nichts, was danach kommen könnte.
Noch eine Gegenthese von Herrn Ruhrmann. Sterben Downloads aus?
Vielleicht. Ich glaube, dass sich alles im Kreis bewegt. Ich glaube, spätestens an dem Moment, wo Streaming so stark wird, dass alles dort ist, werden die Content-Erzeuger und die Inhaber, die Verlage dazu übergehen zu sagen, den Titel tue ich jetzt wieder nicht ins Streaming, für den habe ich eine ganz spezielle Station, den gibt's als Download-to-Own. Das ist alles vorstellbar. Jede Bewegung hat ihren Höhepunkt und flacht also danach wieder ab, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich sagen, ich habe keine Kristallkugel, aber irgendwie gehört das alles dazu.
Gut. Ja, ich hoffe, wir konnten in 30 Minuten einen kleinen Einblick bieten zum Thema Streaming. Wenn Sie Fragen gleich haben, wir stehen gleich an der Seite. Sie können also unsere Talkgäste auch direkt ansprechen. Und dann machen wir jetzt direkt Schluss. Der Nächste darf jetzt natürlich genauso auf die Bühne. Wir wünschen Ihnen viel Spaß noch auf der Buchmesse. Man hört sich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.